Viele Menschen stehen heutzutage unter Stress und Angespanntheit. Beruf, Familie oder finanzielle Sorgen können Auslöser für Krankheit oder Burnout sein. Ein Grund, sich einmal mit diesem Thema Ausgeglichenheit auseinanderzusetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier.
Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Mir gegenüber sitzt der Coach und psychologischer Lebens- und Sozialberater Bernhard Müller aus Traun. Grüß Gott und danke für Ihre Zeit.
Hallo, grüß Gott.
Herr Müller, Sie haben hier in Traun eine Praxis und beraten unter anderem Menschen und Unternehmen verstärkt zu Work-Life-Balance. Unter Work-Life-Balance wird das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben verstanden. Warum rückt das Privatleben immer mehr in den Blickpunkt der Arbeitswelt?
Ich glaube, dass gerade in der letzten Zeit im unternehmerischen Kontext das Thema Burnout schon sehr groß geworden ist, dass das Thema Burnout in vielen Kreisen, vor allem in Managerkreisen, ein ganz großes Thema ist und dass es da ein Stück weit ein Umdenken gibt. Ein Umdenken von den Menschen, die entweder selber betroffen sind oder die in ihrem Bekannten- oder Verwandtenumkreis Betroffene haben. Und das Thema Privat- oder Work-Life-Balance wird natürlich auch von verschiedenen Medien, von verschiedenen Plattformen groß gemacht und so bekannt gemacht.
Es gibt ein Vier-Säulen-Modell der Lebensbalance. Können Sie uns kurz erklären, was das ist?
Ja, es gibt grundsätzlich gibt's viele Modelle. Das Vier-Säulen-Modell ist eines von mehreren. Aber es geht bei allen Modellen ungefähr um das Gleiche, nämlich um die verschiedenen Lebensbereiche. Und missverständlicherweise interpretiert man das oft so, dass die verschiedenen Lebensbereiche den gleichen Zeitinhalt haben sollte. Es ist aber genauso individuell, wie die Menschen individuell sind. Das heißt, für den einen ist der Teil Arbeitswelt wichtiger und er investiert dort mehr Kraft und Zeit, und für den anderen ist die Familie, das Private wieder, hat mehr Priorität. Also ich bin da sehr flexibel auch in den Beratungen und würde das nie interpretieren als vier Säulen, die gleich hoch sind. Diese vier Säulen sind unterschiedlich hoch. Und man spricht da von den verschiedenen Lebensbereichen. Einerseits natürlich der Bereich Beruf, Finanzielles, Wirtschaftlichkeit, das ja sehr wichtig ist für das Leben, für den Lebenserhalt, für die Grundbedürfnisse und darüber hinaus. Und für manche eben noch weiter darüber hinaus, für manche nicht so weit darüber hinaus. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist die Partnerschaft, ist die Familie. Und da unterscheiden sich die Modelle. Partnerschaft, Familie und Soziales könnte man da noch mit reinpacken. Also Partnerschaft, Familie, Soziales. Dieser Bereich im Leben, der gerade bei Managern, die betroffen sind, oftmals zu kurz kommt. Soziales Umfeld wird vernachlässigt. Der dritte Bereich ist Körper und Gesundheit. Da geht es darum, dass man auch auf der körperlichen Basis ausgewogen sein sollte, dass man gesund leben, gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, Bewegung, vielleicht Sport, das gehört alles da ein bisschen rein. Dann gibt es noch einen Bereich, der heißt soziale Beziehungen. Das heißt, da geht es, wie ich vorher schon gesagt habe, Familie, Soziales, das spielt da ein bisschen rein. Und dann gibt es noch den Bereich nur ich für mich. Das heißt, es ist weder Familie noch Beruf, noch Soziales, noch Gesundheit, das ist rein für mich. Rein meine oder rein die persönliche Ebene. Und das ist die Ebene, die aus meiner Erfahrung gerade Betroffenen, was jetzt Burnout betrifft, das ist die Ebene, die am meisten zu kurz kommt. Was ich nur für mich mache, weder für meine Familie noch für sonst wen. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich.
Manche Menschen können sich Burnout bei Überlastung nicht so richtig vorstellen. Was sind die ersten Anzeichen dafür und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Burnout und Depression?
Also bis vor kurzem war Burnout ja nicht, oder ist es jetzt, ich glaube jetzt auch noch nicht, in der ICD-10 der WHO. Also das heißt, das ist das Verzeichnis aller Krankheiten. Und Burnout ist nicht als Krankheit gelistet. Das heißt, es ist offiziell nur ein Symptom. Und eine Depression kann die Folge von einem Burnout sein. Depression kann mit dem Burnout einhergehen. Es kann sich in eine Depression auswirken. Grundsätzlich redet man beim Burnout von einem Ausgebranntsein, von einer Überlastung auf vielen Ebenen. Es ist meistens nicht nur eine Sache, es sind meistens mehrere Sachen, die zusammenspielen. Da geht es nicht nur um den Stress und um die viele Arbeit, es geht auch um den Sinninhalt, um die Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit, es geht um die Zusammenarbeit. Also Depressionen sind Folgen von Burnout oder mitunter ein Symptom davon. Aber Burnout ist vielschichtiger, würde ich behaupten.
Aber hat nicht Überlastung auch etwas mit der eigenen geistigen Einstellung zu tun? Wer sagt einem, wann man am Rande der Erschöpfung ist?
Ja, das ist genau der erste Punkt, wo man ansetzen kann bei Betroffenen, nämlich das Denkverhalten zu verändern. Das Denkverhalten im Sinne von mich selber zu spüren, mich auf mich konzentrieren, auf mich und meine Bedürfnisse, auf das, was mir gut tut. Und das Zweite ist auch das Denkverhalten gegenüber Situationen, überfordernden Situationen, stressigen Situationen. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Es gibt Stressoren, die kann man nicht ändern. Es gibt berufliche Situationen, die kann man nicht ändern. Und dieses Denkverhalten dorthin zu lenken, auf das, was man verändern kann und das, was man nicht verändern kann, entweder zu akzeptieren oder sich aus der Situation rauszubegeben, wäre dann die letzte Konsequenz.
Viele Männer arbeiten in der katholischen Männerbewegung ehrenamtlich, manche stehen noch im Berufsleben. Welchen Stellenwert messen Sie dem ehrenamtlichen Engagement im Hinblick auf das Thema Ausgeglichenheit zu?
Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich persönlich. Also ich bin selber ehrenamtlich tätig in einer Wohngemeinschaft für Haftentlassene und das hat mir in meinem Vier-Säulen-Modell, das wir vorher angesprochen haben, nur zusätzlich Sinn gegeben. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Teilbereich ist, der vielleicht die fünfte Säule von den vier Säulen ist, von denen wir gesprochen haben, nämlich diese Tätigkeit für die Allgemeinheit, diese sinnstiftende und sinninhaltliche Tätigkeit für die Allgemeinheit, finde ich einen ganz einen wesentlichen, wichtigen Punkt. Ob das jetzt bei der Feuerwehr, bei der Rettung, es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, ist es wichtig, dass jeder für sich seines findet, was ihn erfüllt oder was sie am besten machen können, was Freude bereitet, was Sinn bereitet. Und für mich ist es mindestens die fünfte Säule der vier Säulen.
Gibt es eigentlich bei Work-Life-Balance einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Das ist eine schwierige Frage, eine gute Frage. Könnte ich aus meiner Erfahrung, aus meinem beruflichen Alter, könnte ich jetzt so auf die Schnelle keinen feststellen. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass man behauptet, dass Männer schwerer oder nicht so leicht über ihre persönlichen Themen sprechen wollen und können. Und Frauen sich da vielleicht leichter tun. Frauen vielleicht ein anderes soziales Netzwerk haben mit Freundinnen, mit Kaffeerunden. Also das ist jetzt, das soll jetzt kein Vorurteil sein. Aber Frauen haben vielleicht, sind besser vernetzt untereinander und haben daher vielleicht mehr Möglichkeiten, drüber zu sprechen. Und Männer sind in unserer Gesellschaft immer noch, es hat sich zwar einiges getan in letzter Zeit, aber immer noch, ein Mann hat hart zu sein, hat vieles auszuhalten, ein Mann spricht nicht über seine Schmerzen und das ist in vielen Köpfen schon noch drinnen. Und vielleicht ist das ein Thema, warum Männer vielleicht ein Stück weit mehr gefährdet sind. Bei den Frauen kommt vielleicht aber nur dafür auf der anderen Seite die Doppelbelastung dazu. Die Erziehungsarbeit, wie es heutzutage leider immer noch ist, dass die Frauen hauptsächlich dort sind, Alleinerziehende, also diese Doppelbelastungen, die Frauen sicherlich mehr trifft wie die Männer.
Und darf man im Ehrenamt, und wo darf man einmal im Ehrenamt auch Nein sagen?
Nein sagen ist ein ganz ein wichtiger Punkt, nicht nur im Ehrenamt, in allen Lebenslagen, aber natürlich auch im Ehrenamt, gerade dort, weil es ja freiwillig ist. Und gerade dort, wo man ja eh schon seine Zeit denen zur Verfügung stellt, also der Gesellschaft zur Verfügung stellt, bin ich der Meinung, ist es ganz wichtig, seine Grenzen zu kennen und dann auch dementsprechend zu reagieren und hin und wieder, wenn es nötig ist, auch Nein zu sagen. Aber Nein sagen ist ein Punkt, der für viele Menschen, und da sind Burnout-Betroffene sehr stark auch betroffen, das Nein sagen ist oftmals ein Auslöser für viele Probleme.
Viele Jugendliche und junge Erwachsene tendieren heute in ihrer Lebensplanung zu Teilzeitbeschäftigungen, weil genügend Zeit für eigene Interessen bleiben sollen. Der Stellenwert der Erwerbsarbeit scheint sich in der jüngeren Generation zugunsten von Freizeit und Familie zu verschieben. Was können Sie zu dieser Entwicklung sagen? Warum zeichnet sich hier eine Verschiebung von Geld und Besitz zu mehr Freizeitgenießen ab?
Ich glaube, dass wir momentan in einem gesellschaftlichen Wandel leben, dass es momentan so die Schwelle zu einer anderen Philosophie da ist, dass Jugendliche oder junge Menschen erkannt haben oder vielleicht auch anhand von negativen Beispielen ihrer Eltern oder vom Umfeld erkannt haben, dass es eben neben der Erwerbstätigkeit, neben der Karriere, neben dem Geld, das man dort verdient, Dinge gibt, die noch wichtiger sind. Und ich sehe diese Entwicklung grundsätzlich nicht negativ, im Gegenteil, obwohl man von Wirtschaftstreibenden natürlich und von den Vertretern immer wieder hört, Fachkräftemangel und zu wenig Mitarbeiter ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, das ist eine Sache, die die Politik aufgreifen sollte und die die Politik auch positiv mit beeinflussen könnte. Grundsätzlich denke ich, ist es ein guter Trend, der jetzt von den konservativen Seiten in der Politik unterstützt werden sollte. Dass man da sagt, für was ist es gut, was hilft der Gesellschaft. Man redet immer nur davon, was für die Gesellschaft schlecht ist, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, zu wenig Leistung, zu wenig Output. In Wirklichkeit könnte es aber auch sehr heilsam sein für das Zusammenleben, für das gesellschaftliche Zusammenleben. Und wir reden von Digitalisierung, von Automatisierung, die immer weiter fortschreitet. Und ich finde, das wäre eigentlich die logische Folge, die Digitalisierung zu akzeptieren, aber dementsprechend auch zu akzeptieren, dass die Manpower, die Womanpower dann nicht mehr so sehr braucht. Und ich glaube, die jungen Menschen haben das ein Stück weit begriffen und ich finde das sehr positiv.
Der Begriff Work-Life-Balance impliziert eine Art Spaltung zwar zwischen Arbeit und Leben, aber ist es nicht so, dass Arbeit ein ganz wesentlicher, erfüllender Teil unseres Lebens ist?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und für mich ist alleine der Begriff Work-Life-Balance schon nicht richtig, weil für mich müsste es heißen, vielleicht Work-Private-Balance. Weil die Arbeit ist ein Teil des Lebens und zwischen Arbeit und dem Leben zu unterscheiden, ist für mich der falsche Zugang, sondern es wäre der Zugang, die verschiedenen Lebensbereiche gegenüberzustellen. Und der wichtige Teil des Einkommens, des Erwerbes, ist genauso individuell, wie wir Menschen auch sind. Es gibt Menschen, für die ist das die Erfüllung, für die ist das das Glück des Lebens, die Arbeit zu haben, die sie wollen, die sie erfüllt, die sie glücklich macht, die ihnen Sinn gibt. Für andere ist es nur Mittel zum Zweck. Und beides ist richtig. Es ist keines von beiden falsch. Und deshalb würde ich das nicht so allgemein sagen, sondern wenn jemand das Glück hat, dass er eine Erwerbstätigkeit hat, die ihn erfüllt und die ihm Sinn gibt und die ihm Freude bereitet, dann ist das wunderbar. Aber es ist genauso legitim zu sagen, ich arbeite, um leben zu können. Das heißt, ich habe eine Arbeit, die mich nicht erfüllt, aber als Mittel zum Zweck ist sie so gut und passt auch für mich.
Was könnten eigentlich Betriebe leisten, dass Arbeitnehmerinnen Beruf und Familie mit Freizeit gut in Einklang bringen können?
Auch da glaube ich, dass in den letzten Jahren relativ viel passiert ist. Es ist auch ein Umdenken passiert, vor allem aufgrund des Fachkräftemangels, aufgrund des Mangels an Arbeitskräften allgemein, haben sich die Unternehmen schon Gedanken machen müssen, was gibt es noch wie ich Mitarbeiter nicht nur neu gewinnen kann, sondern auch ans Unternehmen binden kann. Und das ist nicht immer nur ein hohes Einkommen, sondern das sind genau diese Punkte. Die Verbindung von Freizeit oder Familie mit der Arbeitsstelle. Bei den größeren Unternehmen sieht man ja diese Kinderbetreuungseinrichtungen. Da gibt es schon sehr viele Dinge. Und ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten für kleinere Unternehmen, die jetzt nicht die Mittel zur Verfügung haben, aber vielleicht mit Flexibilität reagieren können.
Gibt es da eigentlich nur eine Kluft zwischen Theorie und Praxis in Bezug auf flexible Arbeitszeiten bei den Unternehmen?
Ja, es gibt natürlich Bereiche, wo die flexible Arbeitszeit ganz schwer zu implementieren ist. Das muss man natürlich schon auch sehen. Es gibt Bereiche, wo das nicht geht. Es gibt Unternehmen, die da schon den neuen Weg gehen. Ich merke das in meiner Arbeit mit Unternehmen, im Coaching, im Bereich Workshops mit Mitarbeitern, Ablauforganisation. Da passiert schon einiges. Aber auch da, die Unternehmen sind auch unterschiedlich und manche springen auf den Wagen, haben da schon Ideen und verwirklichen was. Manche bleiben halt in ihrem alten Muster stecken und man wird sehen, wie lange das noch gut gehen kann.
Da gibt es so viel zu tun.
Da gibt es viel zu tun, auf jeden Fall. Ja.
Was sind eigentlich fördernde und was sind hindernde, wie zum Beispiel betriebliche, gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen, zur Verwirklichung einer gesunden Work-Life-Balance? Oder anders gefragt, kann die Politik vielleicht da nur etwas tun?
Ja, da bin ich überzeugt davon. Die Politik kann auf jeden Fall was tun. Also die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen, nämlich Rahmenbedingungen für Unternehmen, dass es leistbar ist. Dass man zum Beispiel, also meine Idee wäre zu sagen, ich habe einen Fachkräftemangel, deshalb werden die in dem Unternehmen arbeiten, werden größeren Belastungen ausgesetzt, weil sie einfach weniger sind. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen schaffen könnte, dass man statt einem Vollzeitmitarbeiter vielleicht zwei Teilzeitmitarbeiter einstellt, das dem Unternehmen aber nicht mehr kostet wie ein Vollzeitunternehmer, nämlich mit den ganzen Nebenkosten und organisatorischen Geschichten, dann wäre da schon sehr viel getan, denke ich. Und das wäre so eine Möglichkeit, das zu unterstützen, die Menschen, die vielleicht arbeitszeitmäßig weniger machen wollen und mehr Freizeit haben wollen, dass sich diese Stellen besser aufteilen auf mehrere und das Unternehmen dadurch nicht nur, also auf jeden Fall keine Nachteile hat. Also durch die Kosten, die reduziert werden, das kann die Politik schaffen, aber der Vorteil für das Unternehmen ist ja, dass sie zwei verschiedene Personen auf einer Stelle haben. Das kann sich wunderbar ergänzen mit den ganzen Talenten und Begabungen, die die Menschen haben und die alle dann eingebracht werden.
Ich knüpfe kurz bei Ihrer Beratungstätigkeit und Bildungsarbeit an. Was sind die großen Stressfaktoren und Herausforderungen für Männer? Gibt es überhaupt Unterschiede bei den Themen von Männern und Frauen?
Wie vorher schon gesagt, denke ich, die Doppelbelastung bei den Frauen ist das große Thema oder auch die Familienarbeit, die noch dazukommt oder vielfach dazukommt, heute immer noch. Bei den Männern Unterschiede. In Managerkreisen war es oder ist es auch zum Teil noch so, dass wenn ein Manager in einer gehobenen Position nicht mindestens ein Burnout hatte, dann ist er kein richtiger Manager. Also dort wird es schon auch noch gefördert, dass in den Bereichen einfach, dass man damit auch prahlt, wie viel...
Also an die Belastungsgrenzen geht im mentalen Bereich von Managern. Habe ich das richtig so verstanden?
Genau, und dass das aber öffentlich gemacht wird. Also der muss an seine Belastungsgrenzen kommen, sonst ist er nicht richtig am Platz. Und das sind die Dinge, die förderlich sind für die Probleme.
Was braucht es in der Grundausbildung von jungen Menschen, um gut in die Arbeit und Lebensbalance zu kommen?
Ich glaube, das Wichtigste für junge Menschen ist, dass sie den Bezug zu sich selber behalten oder auch bekommen. Dass sie sich selber spüren, was für sie gut ist und was nicht gut ist. Dass sie lernen, über ihre Probleme zu reden, dass sie ein Umfeld haben. Gut, das ist meistens gegeben, aber dass sie zumindest ein Umfeld suchen, wo das Platz haben kann. Dass diese Themen angesprochen werden, dass sie ihre eigene Meinung vertreten können aber eben über diese Belastungen auch reden und sich selber spüren, draufkommen, was ihnen gut tut. Ist als Jugendlicher oder als junger Mensch nicht ganz leicht, weil man hat den Gruppenzwang und man ist meistens in einer Clique und geht dort mit. Aber ganz wichtig ist, sich zu spüren, sich rechtzeitig zu spüren, was einem gut tut und was einem nicht gut tut.
Sehr spannend. Herr Müller, danke für Ihre konstruktiven Antworten. Zum Schluss noch ein Tipp für unsere Hörerinnen. Was sind aus Ihrer Sicht die 5 wichtigsten Punkte, um eine gute Work-Life-Balance herzustellen?
Also ich habe jetzt 4 Punkte, die ich sehr oft in meinem Alltag verwende. Man kann das natürlich erweitern. Ich habe das sogenannte Präventionsputzle. Der erste Punkt für eine gute Work-Life-Balance ist das Denkverhalten. Meine Zugänge zu gewissen Dingen, meine Zugänge zu Stress zum Beispiel, meine mentalen und geistigen Zugänge zu Problemen, die im Alltag auftauchen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, und der wird auch oftmals unterschätzt, ist die Entspannung. Entspannung ist enorm wichtig. Alles, was angespannt ist, muss irgendwann entspannt werden. Man sieht das in der Technik bei einer Feder, man sieht das in der Medizin bei Muskeln. Jeder Muskel besteht aus Anspannung und Entspannung. Er kann sich nicht anspannen, wenn er nicht gleichzeitig entspannt ist auf der anderen Seite. Und genauso ist es mental. Die Entspannung ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, extrem viele Anleitungen. Jeder hat da so seine eigenen Möglichkeiten und Strategien, aber wichtig ist, dass es in regelmäßigen Abständen ist, dass man sich entspannt, wie immer das auch ausschaut. Der dritte Punkt für mich ist die Bewegung. Bewegung würde nicht unmittelbar oder nicht zwingendermaßen Sport bedeuten. Bewegung muss nicht wieder Stress auslösen. Für viele Menschen, die hören Bewegung, denken sofort an Sport, und wenn sie dann einmal nicht im Fitnessstudio waren, kommt wieder das schlechte Gewissen. Und um das geht's nicht. Es geht um eine ausgeglichene Bewegung, ob das Spazieren ist, ob das vielleicht mal die Stiegen rauf und runter ist, ob das für Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, weil es gesundheitlich ist. Es ist in jedem Lebensbereich ist eine Bewegung möglich. Das kann von minimal bis maximal sein. Aber Bewegung ist ganz ein wichtiger Punkt, und das auch bewusst zu machen. Der vierte Punkt ist, und das ist für viele und inklusive mir einer der schwierigsten Punkte, das ist die Ernährung. Ernährung macht da sehr viel aus, ausgewogen. Ich rede jetzt auch nicht von Vegetarismus oder Veganismus oder sonst was, das ist jedem seine Sache. Ich rede von einer ausgewogenen Ernährung, wie immer jeder das für sich beurteilt. Bewusst und ausgewogen, würde ich sagen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Es waren jetzt 4, glaube ich, schon.
4.
Genau. Ja, und der 5. Punkt, den müsste man jetzt so überlegen.
Positives Denken.
Positives Denken ist immer gut, in jedem Lebensbereich, in jeder Situation, ganz klar. Mhm. Positives Denken ist ein Schlüssel, genau.
Danke, Herr Müller, für Ihre Antworten. Ich wünsche Gerne. Ihnen persönlich und Ihrer Firma alles Gute.
Vielen Dank, dass ich da meine Erfahrungen kundtun durfte.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Zu unserem heutigen Thema Work-Life-Balance sprach Bernhard Müller, Coach und psychologischer Lebens- und Sozialberater aus Traun. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode dabei sind. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.